SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Zum Glück haben wir alle die korrekte Uhrzeit auf unseren Smartphones. Die stellen sich nämlich automatisch um. Für den alten Radiowecker gilt aber, dass Sie ihn schon morgen Abend umprogrammieren sollten. Ab Sonntag gilt nämlich wieder die Sommerzeit. Die Uhren werden dann eine Stunde vorgestellt. Eigentlich wollte die Europäische Union ja schon vor 2 Jahren Schluss machen mit dem Umstellen der Zeit 2-mal im Jahr. Warum das nicht geklappt hat, das bespreche ich in 5 Minuten. Jetzt alles, was noch passiert ist, werden Sie wahrscheinlich schon geschlafen haben. Und dazu gehört auch der Erfolg der deutschen Fußballnationalmannschaft. Zum Auftakt der Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar besiegte die DFB-Elf die Mannschaft aus Island mit 3:0. Bundestrainer Joachim Löw äußerte sich zufrieden mit dem Ergebnis.
Wir wollten so beginnen, dass wir gleich irgendwie Zeichen setzen im Spiel und dass wir dann sofort zeigen, hier wer der Chef im Ring ist, und das hat die Mannschaft natürlich auch in der ersten Halbzeit, in den ersten Minuten klasse gemacht.
Und wenn der Coach schon so voll des Lobes ist, darf der Kapitän Manuel Neuer natürlich nicht widersprechen.
Der Auftritt von Beginn an war sehr dominant unserer Mannschaft und ein positives Zeichen, ein positiver Start natürlich auch ins Jahr 2021 für uns als Nationalmannschaft, und daran lässt sich natürlich anknüpfen.
Die DFB-Elf gewinnt in der WM-Qualifikation gegen Island also mit 3:0 und hat damit 3 wichtige Dinge abgehakt, analysiert unser Fußballreporter Philipp Weißkirch.
Der Sieg gegen Island war eine Reaktion auf die Spanien-Blamage. Er brachte die ersten Punkte in der WM-Qualifikation und dieser Sieg bedeutete auch einen erfolgreichen Start ins EM-Jahr für das Team um Bundestrainer Joachim Löw. Nach 7 Minuten stand es schon 2:0 durch Leon Goretzka und Kai Havertz. Nach der Pause legte Ilkay Gündoğan den 3. Treffer nach.
Es war also eine souveräne Vorstellung der Fußballnationalmannschaft, trotz des Corona-Falls im Team. Jonas Hofmann war positiv getestet worden. Marcel Halstenberg gilt als Kontaktperson ersten Grades und befindet sich im Mannschaftshotel in Quarantäne. Bundestrainer Joachim Löw gab zu, dieser Corona-Fall in der Mannschaft habe zuerst für Aufregung gesorgt.
Auf der anderen Seite wussten wir natürlich schon im Vorfeld, dass auch solche Dinge mal passieren können. Wir sind sehr diszipliniert, sehr aufmerksam in allem, aber man weiß ja jetzt auch, das ist nicht immer vollkommen auszuschließen, und zunächst mal waren wir dann froh, dass wir bei der Testung um 11.30 Uhr oder kurz vor 12 oder dann danach alle negativ waren. So konnten wir uns dann am Nachmittag auf das Spiel konzentrieren.
Bundestrainer Joachim Löw. Nächster Gegner in der WM-Qualifikation ist dann am Sonntag Rumänien. Das Skifliegen im slowenischen Planica wurde gestern zum Kampf um Leben und Tod, und zwar für den Norweger Daniel André Tande. Sein Horrorsturz überschattete das Saisonfinale beim Weltcup. Martin Thiel.
Tande kippte im Probedurchgang nach dem Absprung der Ski weg. Er stürzte schwer, blieb im Auslauf bewusstlos liegen und musste wiederbelebt werden. Laut Ski-Weltverband FIS ist sein Zustand aber stabil. Der Wettkampf wurde fortgesetzt. Es siegte der Japaner Ryoyo Kobayashi mit der Tagesbestweite von 244,5 Metern. Zweiter wurde trotz einer Knieverletzung Markus Eisenbichler. Ihm ging aber der Sturz von Tande nicht aus dem Kopf.
Ja, da habe ich schon mal schlucken müssen, weil man dachte, fuck, ich bin eh nicht komplett fit eigentlich für die große Chance. Es geht sich gerade immer so aus. Ich hoffe, dass es ihm entsprechend gut geht, dass nichts Schlimmeres feit. Ich habe es nicht gesehen. Ich glaube, Gott sei Dank habe ich es nicht gesehen, weil ich glaube, sonst wäre er nicht kupft.
Mit ansehen musste den Sturz Karl Geiger. Der Skiflug-Weltmeister musste nach Tande von der Schanze.
Ich habe den Sturz von oben natürlich mitgekriegt. Da habe ich lang warten müssen. Und dann habe ich aber schon unten, ich habe dann gleich wissen wollen, was ist los oder wie geht es ihm. Und da haben sie dann schon gesagt, ja, sie wissen noch nicht, ob er überlebt. Und da habe ich dann schon mal ziemlich geschluckt.
Karl Geiger wurde am Ende Dritter. Der Podestplatz war aber für ihn nebensächlich. In Gedanken war er bei Daniel André Tande.
Jetzt zum Thema, das uns jeden Tag beschäftigt, nämlich zur Corona-Pandemie. Da versucht die Europäische Union gerade eine Quadratur des Kreises. Impfen, impfen, impfen und nochmals impfen. Das ist ja die einzige Möglichkeit, das Virus zu bekämpfen. Doch dieses Vorgehen, das bleibt erstmal eine Wunschvorstellung. Das wurde nämlich auf dem virtuellen EU-Gipfel der 27 Staats- und Regierungschefs gestern deutlich. Helga Schmidt.
Der Impfstoff in der EU ist knapp. Weniger als 10% der EU-Bürger sind geimpft. In Großbritannien sind es schon mehr als viermal so viel. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen das Impftempo beschleunigen. Deshalb sollen Impfstoffexporte eingeschränkt werden bei den Unternehmen, die ihre Zusagen gegenüber der Europäischen Union nicht einhalten. Das zielt auf AstraZeneca. Der britisch-schwedische Konzern hatte mehrmals seine vertraglichen Zusagen nach unten korrigiert und liefert im Moment nur weniger als ein Drittel der vereinbarten Mengen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute scheint ab und zu die Sonne, es ist aber auch bewölkt und im Laufe des Tages werden die Wolken von Belgien, Luxemburg und Frankreich her dicker, kompakter. Es soll aber weitgehend trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen heute 12 bis 18 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Das letzte Wochenende im März steht bevor und in der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Uhr eine Stunde vorgestellt. Die Sommerzeit beginnt. Seit mehr als 40 Jahren haben wir nun zweimal im Jahr diese Zeitumstellung, die vielen Bundesbürgern mächtig auf die Nerven geht. Was aber eine speziell deutsche Befindlichkeit zu sein scheint. Zur Erinnerung, die EU-Kommission hat 2018 eine Online-Umfrage zum Thema Sommerzeit-Winterzeit durchgeführt. Da waren zwar 80% gegen dieses Hin und Her, zwei Drittel der Teilnehmer kamen aber aus Deutschland. Stefan Überbach, SWR Aktuell-Korrespondent in Brüssel. Die anderen EU-Bürger klagen also nicht und stellen ganz geräuschlos zweimal im Jahr die Uhrzeit um?
Ja, das scheint ganz eindeutig so zu sein, dass vor allem die Deutschen mit der Zeitumstellung ihre Probleme haben. In den meisten anderen Ländern ist das in der Tat kein großes Thema. Bei dieser berühmt-berüchtigten Online-Umfrage von 2018 waren außer den vielen Deutschen noch ein paar Österreicher dabei, eine Handvoll Luxemburger. Man könnte es auch so sagen, die Zeitumstellung ist den meisten Menschen in Europa ganz offensichtlich ziemlich egal. Ich merke das hier in Belgien und auch nebenan in den Niederlanden. Da spielt das Thema in der öffentlichen Diskussion eigentlich gar keine Rolle. Da wird zweimal im Jahr an der Uhr gedreht und fertig.
Gibt es denn auch Bürgerinnen und Bürger in EU-Staaten, die regelrechte Fans dieser Zeitumstellung sind?
Also wir hören zumindest aus einigen Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel Griechenland und Portugal, dass man damit der aktuellen Regelung ganz zufrieden ist und nichts ändern möchte. Ob die Menschen alle so denken, da mache ich mal ein Fragezeichen dran, das können wir von hier aus nicht beurteilen, aber die Regierungen zumindest sind der Meinung. Und ich glaube, dass in weiten Teilen Europas sich die Menschen einfach an diesen stetigen Wechsel gewöhnt haben und daran nichts ändern möchten.
Lassen Sie uns auf die politische Ebene schauen. Die EU-Kommission wollte die Zeitumstellung 2019 ja eigentlich abschaffen und dann entweder dauerhaft die Sommerzeit einführen oder die Winterzeit. Kommt das Thema Zeitumstellung in der EU nochmal auf die Tagesordnung oder hat man das inzwischen beerdigt?
Also ich habe da so meine Zweifel, ob sich in absehbarer Zeit da noch was tut. Es gibt ja auch noch einen Beschluss des Europäischen Parlaments. Das war mit sehr großer Mehrheit dafür, die Zeitumstellung möglichst schnell abzuschaffen. Nachdem der damalige Chef der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, das Ganze angestoßen hatte 2018 unter dem Motto, die Menschen wollen das und wir machen das, damit sich die EU auch mal bürgernah zeigen kann. Es hat sich nur dummerweise inzwischen herausgestellt, das ist nicht so einfach. Es müssen auch die EU-Länder mitmachen und zwar alle 27. Und jetzt kommt der große Knackpunkt. Die können sich bei diesem Thema Zeitumstellung eben nicht einigen. Sie versuchen es seit längerem auch schon überhaupt nicht mehr, denn es hat sich herausgestellt, dass die Sache doch sehr viel komplizierter ist als gedacht.
Woran hakt es denn in der EU, dass es da immer noch keine Entscheidung gibt in Sachen Sommerzeit oder Winterzeit?
Naja, es gibt einfach eine ganze Menge praktischer Schwierigkeiten, wenn man genau darüber nachdenkt. Wenn etwa jedes Land jetzt für sich selbst entscheidet, ob nun dauerhaft Sommerzeit oder Normalzeit gelten soll, dann droht ein Flickenteppich mit Problemen ohne Ende. Nehmen wir mal an, Frankreich würde die ewige Sommerzeit einführen oder Österreich oder Luxemburg. Deutschland hingegen die Winterzeit. Soll es dann wirklich Zeitgrenzen geben mitten durch Europa? Was ist dann mit den Grenzpendlern? Die müssten morgens und abends an der Uhr drehen, wenn sie zur Arbeit fahren, wieder nach Hause kommen. Was ist mit den Flughäfen? Was ist mit der Bahn? Fahrpläne, Flugpläne und. Und wenn es wie bisher bei einer großen Zeitzone bleibt in Westeuropa, von Spanien im Westen bis Polen im Osten, dann sitzen die einen im Winter vormittags noch im Dunkeln, nämlich wir. Bei den anderen wird es dafür im Sommer schon kurz nach Mitternacht hell. Dazu kommt, dass manche Länder, wir haben es schon angesprochen, Griechenland oder Portugal etwa, am liebsten nichts ändern möchten. Also es ist ein einziges Durcheinander.
Stefan Überbach, unser EU-Korrespondent in Brüssel. Dieses Wochenende ist es also wieder soweit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren eine Stunde vorgestellt.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Ab 8 Uhr sollen in Baden-Württemberg wieder Impftermine vergeben werden. Das hat das Sozialministerium in Stuttgart mitgeteilt. Vorher war die Terminvergabe über Telefon und über die Homepage während mehrerer Tage unterbrochen. Der Hintergrund: die Unsicherheiten über den Impfstoff von AstraZeneca. Die sind zwar seit einer Woche ausgeräumt, aber das Sozialministerium in Stuttgart hatte die Vergabe von neuen Terminen trotzdem gestoppt, um erst einmal die lange Warteliste abzuarbeiten. Aus Stuttgart, Edda Markeli.
Es gibt wieder Impftermine, das ist die gute Nachricht. Doch das Sozialministerium schickt gleich die schlechte hinterher. Es gibt nur wenige. Denn nach wie vor gäbe es zu wenig Impfstoff. Laut Ministerium sind die Termine in den nächsten Wochen schon weitgehend vergeben. Und zwar an Menschen über 80, die auf einer Warteliste vermerkt sind. Deshalb bittet Sozialminister Lucha erneut um Geduld. Er verspricht mehr neue Termine, sobald mehr Impfstoff da ist. Derzeit können in Baden-Württemberg täglich rund 35.000 Menschen geimpft werden. Doppelt so viele Impfungen wären allerdings möglich.
Unser Nachbarland Frankreich ist wieder einmal sehr schwer getroffen durch die Corona-Pandemie. Die dritte Welle ist so stark, dass die 7-Tage-Inzidenz fast dreimal so hoch ist wie bei uns in Deutschland. Aktuell beträgt der Wert 325. Deshalb wird damit gerechnet, dass Frankreich heute als Corona-Hochinzidenzgebiet eingestuft wird. Reisende aus solchen Ländern müssen einen negativen Corona-Test vorweisen. Auf Berufspendler kommen also schwere Zeiten zu. Bundeskanzlerin Angela Merkel versuchte dennoch ein wenig zu beruhigen.
Das bedeutet aber nicht, dass es um Grenzkontrollen zum Beispiel geht. Das wird oft missverstanden. Und deshalb gibt es hier ein ganz bestimmtes Verfahren, wer Tests vorweisen muss, wie oft. Das wird mit Frankreich besprochen. Da gibt es auch die notwendigen Übergangszeiten. Wir haben ja durch die Region Moselle sowieso schon bezüglich der Pendler sehr eingespielte Verfahren.
Soweit die Bundeskanzlerin zur wahrscheinlichen Entscheidung, dass Frankreich heute zum Hochinzidenzgebiet erklärt wird. Um 10 Uhr findet dann, wie jeden Freitag, die Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn statt, auf der Beschluss möglicherweise bekannt gegeben wird.
Hauptsache Hauptstadt.
Die Corona-Pandemie fordert uns alle sehr in ungekanntem Ausmaß bis hin zur kompletten Überforderung. Aber es gab und gibt auch die anderen, die in der Krise wachsen, einige sogar über sich hinaus. Gut, wenn sie dafür geehrt werden, meint SWR aktuell Hauptstadtkorrespondent Uwe Lüb.
Ich kenne Peggy Schirmer-Schmidt aus Ertingen in Baden-Württemberg zwar nicht persönlich, aber sie muss so etwas wie eine Superfrau sein. Sie ist Bereitschaftsleiterin beim Deutschen Roten Kreuz in Biberach und da hat sie seit Beginn der Corona-Pandemie Großes geleistet. Als Deutsche zu Beginn der Pandemie aus China ausgeflogen wurden, hat sie die Quarantäne organisiert und sich dabei besonders um die Kinder gekümmert. Als wir in Heinsberg den ersten echten Corona-Hotspot hatten, hat sich Peggy Schirmer-Schmidt hinters Steuer gesetzt, 10.000 Masken dorthin gebracht, kurz ausgeruht und ist zurückgefahren. Zu Hause hat sie gleich weitergearbeitet. Als die zweite Corona-Welle kam, hat sie die Teststelle für Reiserückkehrer am Stuttgarter Hauptbahnhof geplant. Sie ist also so etwas wie eine Heldin in der Pandemie. Das sieht auch Bundespräsident Steinmeier so. Er zeichnet Peggy Schirmer-Schmidt daher heute Vormittag für ihren Einsatz mit einem Orden aus, dem Verdienstkreuz am Bande. Ehre, wem Ehre gebührt.
Hauptsache Hauptstadt mit Uwe Lüb.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.